Ich möchte zu Beginn den Bibeltext lesen, um den es heute geht. Und danach möchte ich gerne noch mit uns beten. Offenbarung, Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Nun sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Buchrolle öffnete. Daraufhin hörte ich eines der vier lebendigen Wesen rufen: Komm! Die Stimme war so laut, dass es wie ein Donnerschlag klang. Und auf einmal sah ich ein weißes Pferd. Und auf dem Pferd einen Reiter, der einen Bogen in der Hand hielt. Dem Reiter wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt. Nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen: Komm! Wieder erschien ein Pferd, aber im Unterschied zum ersten war es feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er erhielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen: Komm! Diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt. Und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die vier lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen: Ein Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, 3 Kilo Gerste zu einem vollen Tageslohn, aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte der lebendigen Wesen rufen: Komm! Und wieder sah ich ein Pferd. Diesmal war es fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod, und sein Gefolge war das Totenreich. Ihm wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, es beeindruckt mich zutiefst, dass du uns erlaubst, einen Blick in deine Pläne mit dieser Welt zu werfen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Verständnis gibst, dein Wort zu verstehen und so in unser Leben aufzunehmen, wie du es möchtest. Es heißt, dass dein Wort niemals leer zurückkehrt. Es richtet das aus, wozu du es aussendest. Und genau das ist mein Gebet heute Morgen. Amen. Wir sind in unserer Predigtreihe in der Offenbarung immer noch unterwegs und wir kommen aus zwei absolut beeindruckenden Kapiteln, möchte ich sagen. Kapitel 4 und Kapitel 5, die Thronsaalvisionen Gottes. Und gerade in der letzten Offenbarungspredigt ging es darum, dass Johannes diesen Blick in den Thronsaal Gottes werfen darf. Und da gibt es dieses Buch mit den sieben Siegeln. Und wir haben gelernt, dass es sozusagen das Testament Gottes, seine letzte Verfügung für diesen Planeten, für diese Menschheit. Und dass dort niemand außer das Lamm Gottes die Berechtigung und Autorität hat, die Siegel zu brechen und dieses Buch zu öffnen. Hier in Kapitel 6 beginnt das Lamm und wir haben das als Jesus Christus selber identifiziert, das Lamm Gottes, so wie Johannes der Täufer das laut verkündet hat, als Jesus ihm begegnet am Jordan. Siehe das Lamm Gottes. Er ist es, der jetzt in Kapitel 6 beginnt, die Siegel zu öffnen. Und heute werden uns die ersten 4 Siegel beschäftigen. Die ersten 4 Siegel, den Text, den ich gerade vorgelesen habe, die Gliederung ergibt sich von allein. Jedes Siegel entspricht einem Pferd und einem Reiter mit bestimmten Aufgaben. Bevor wir jetzt zu detailliert in die Einzelauslegung der Verse hineingehen, möchte ich versuchen, uns einen Rahmen anzubieten oder einen Rahmen versuchen zu zeichnen, indem wir die Gerichtshandlungen und Gerichtszyklen der Offenbarung einordnen können. Es ist tatsächlich so, wie Tanja das am Anfang gesagt hat, wenn man die Offenbarung liest, dann begegnet man immer wieder, und vielleicht gehört unser Text heute Morgen auch dazu, Abschnitten, die Angst machen und Angst einjagen, die irritieren, wo man nicht genau weiß, wie soll ich damit umgehen. Das ist ja nur noch furchteinflößend und düster. Es gibt natürlich auch die anderen Abschnitte, aber diese Abschnitte gibt es eben auch. Und so möchte ich versuchen, einen Rahmen zu zeichnen, der uns das besser einordnen lässt. In der Offenbarung begegnen uns drei Gerichtszyklen. Die drei Gerichtszyklen, und damit beginnen wir ja heute. Ich werde jetzt versuchen, das mal so zu platzieren, dass möglichst viele das sehen können. Ihr müsst es halt später irgendwie euch dann genauer anschauen. Drei Gerichtszyklen, es sind einmal die sieben Siegel, dann gibt es die sieben Posaunen und die sieben Zornesschalen, so werden sie genannt. Drei Gerichtszyklen in der Offenbarung. Sieben Siegel, Kapitel 6 bis 8, die sieben Posaunen, Kapitel 8 bis 11 und die sieben Schalen, angefüllt mit Gottes Zorn, heißt es da, in Kapitel 16, sehr komprimiert und zusammengefasst. Diese Gerichtszyklen der Offenbarung lassen sich nicht so lesen wie einen göttlichen Busfahrplan für die Zukunft. Mit anderen Worten, diese Gerichtszyklen sind nicht einfach chronologisch hintereinander weggeordnet und werden so gelesen oder können so gelesen werden, sondern man merkt beim Lesen dieser Gerichtszyklen, dass sich Themen wiederholen. Elemente werden aufgegriffen, neu anders formuliert, Themen wiederholen sich. So ist zum Beispiel Hunger, der Angriff auf die Natur, also die Schöpfung, der Angriff auf die Menschheit, dass Menschen sterben, immer wieder Thema in diesen Gerichtszyklen. Wie können wir das also verstehen? Ich möchte das versuchen, mit einem Bild deutlich zu machen. Und zwar verstehe ich die Gerichtszyklen in der Offenbarung wie eine trichterförmige Spirale, so möchte ich es mal nennen. Ich hoffe, ich kriege das mal hin, das aufzuzeichnen. So verstehe ich die Gerichtszyklen der Offenbarung. Und ich erkläre, warum. Eben. Themen wiederholen sich, kommen immer wieder vor, werden neu formuliert und trotzdem lassen sich in den Gerichtszyklen der Offenbarung, lässt sich ein Ziel oder eine Bewegungsrichtung oder eine Aussagerichtung erkennen. Und diese Aussagerichtung deutet immer mehr und immer stärker, je mehr sich diese Gerichtszyklen entfalten, hin auf das Ende, auf das letzte Gericht, wo Gott eine neue Welt und eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. Offenbarung 21, ganz am Ende. Es ist diese Bewegungsrichtung der immer größer werdenden Intensität. Und untersucht man diese Gerichtszyklen, dann stellt man auch fest, dass zum Beispiel, ich versuch's mal irgendwie so, deutlich zu machen, also die erste Gerichtsphase möchte ich es mal nennen, die Siegelgerichte, da werden wir noch lesen, dass da wird von 25% gesprochen, 25% der Menschheit, ein Viertel. Dann lesen wir in dem zweiten Gerichtszyklus bei den Posaunen von 33%, also ein Drittel der Natur und der Menschheit werden zerstört bzw. kommen um. Und dann die Zornesschalen, die auf das Ende hin zulaufen, da lesen wir von 100% von Zerstörungskraft dieses Gerichtszyklus. Und so sehen wir trotzdem auch eine Bewegung, eine immer größer werdende Intensität der Gerichtszyklen in der Offenbarung. Das so als Verständnisrahmen für das, was uns heute hier begegnet. Ich möchte die Predigt heute so aufteilen, dass wir zuerst in die Einzelauslegung gehen, dieser einzelnen Siegel, und dann zum Schluss nochmal zwei, drei Anwendungsbeispiele oder Anwendungen für unser Leben, für uns jetzt hier und heute ziehen. Ich hoffe, ihr könnt mit mir gehen. Das waren die Vorbemerkungen. Jetzt gehen wir in die Einzelauslegung und werden dann noch die Anwendung für uns hier und heute ziehen. Okay? Ich hoffe, keiner schläft irgendwie ein oder nickt weg oder hat den Eindruck, das geht mich überhaupt nichts an oder so. Geht mit mir mit. Vielleicht wird der ein oder andere Kopf ein bisschen rauchen heute, aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. Wir sind ausgeschlafen, haben gut gefrühstückt. Der Kaffee und das Konfibrötli zeigen wahrscheinlich ihre Wirkung und erfüllen den Körper mit Energie und Kraft, sodass wir jetzt in die Auslegung dieses Textes einsteigen können. Nun sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Buchrolle öffnete. Daraufhin hörte ich eines der vier lebendigen Wesen rufen: Komm! Die Stimme war so laut, dass es wie ein Donnerschlag klang. Und auf einmal sah ich ein weißes Pferd und auf dem Pferd einen Reiter, der einen Bogen in der Hand hielt. Dem Reiter wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt. Nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Diese ersten vier Siegel sind vier Reiter, vier Pferde, dargestellt auch mit unterschiedlichen Farben, die auch eine symbolhafte Aussage haben und eben jeweils mit einem Reiter, der etwas Bestimmtes tut. Das erste Siegel wird aufgebrochen von Jesus und es ist ein weißes Pferd mit einem Reiter, der einen Bogen in der Hand hält. Wer ist dieser Reiter? Das ist für die Auslegung in diesem Text einer der größten Fragen. Grundsätzlich werden für die Identität dieses ersten Reiters drei Angebote in der Auslegung gemacht. Die erste Bedeutung wird angenommen als Weltfrieden. Dass dieser Reiter als Werkzeug Gottes im Sinne der Zulassung, also dass Gott etwas zulässt und etwas zulässt, um seine Ziele zu erreichen, dass ein Weltfrieden entsteht. Und jetzt denkt man, Moment mal, Gerichtszyklus und Weltfrieden, wie passt das zusammen? Es wird gesagt, dass es ein Scheinfrieden ist, der von jemandem erzeugt wird, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Ein Scheinfrieden, eine Atmosphäre des Friedens und der Sicherheit. Es wird interpretiert als Gegenstück zum zweiten Siegel, zum zweiten Pferd, der ja ausdrücklich Krieg symbolisiert. Also Weltfrieden. In 1. Thessalonicher 5, Vers 3, da wird genau diese Formulierung verwendet und darauf beziehen sich dann auch viele Ausleger und sagen, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird Jesus wiederkommen. Mit anderen Worten, wenn man gar nicht den Eindruck hat, jetzt ist es 5:12, dann kommt Jesus wieder, völlig überraschend für viele. Ich halte diese Auslegung für möglich und möchte gleich aber noch sagen, warum ich für die dritten Vorschlag bin, der aber zusammengeht auch mit diesem ersten. Das ist der erste Vorschlag, wie dieser Reiter, dieses weiße Pferd interpretiert werden kann. Der zweite Vorschlag ist, dass es Jesus Christus selbst ist. Der weiße Reiter. In Offenbarung Kapitel 19 ab Vers 11 wird uns Jesus dargestellt als auch einer, der auf einem weißen Pferd daherkommt und siegreich ist. Aber dann hören die Parallelen zu diesem Text schon total auf. In diesem Text wird uns berichtet, dass er einen Bogen in der Hand hält. Jesus wird dargestellt als jemand mit einem Schwert, das aus seinem Mund kommt und das für die Kraft seines Wortes steht. Dann ist es hier ganz bewusst eine verliehene Autorität. Eine verliehene, es wird ihm gegeben, ein Siegeskranz. In Offenbarung 11 wird von Jesus gesagt, dass er nicht nur einen Siegeskranz trägt, sondern viele Kronen, was für seine absolute Macht und Autorität steht. Er ist König aller Könige. Deswegen halte ich die Auslegung, dass es Jesus Christus sein soll, für eher unwahrscheinlich. Kommen wir zum dritten Vorschlag, der in der Auslegung gegeben wird für die Identität des ersten Reiters. Und das ist der sogenannte anstatt Jesus. Oder man könnte auch sagen, der gegen Christus. Und die griechische Silbe für gegen ist anti, also der Antichristus oder auch Antichrist genannt. Es ist ein Nachahmer und es ist ein Verführer, dieser Antichrist. Das würde sehr, sehr gut zu dem Bild passen, was ich gerade erwähnt habe. Hier ist ein Reiter auf dem Plan, ein Gericht Gottes, das Jesus imitiert, das so tut, als ob ein weißes Pferd, auch einer, der siegend daherreitet, aber eigentlich gar nicht Sieger ist. Einer, der so tut. Ich finde diese Auslegung am schlüssigsten, weil man dann einen Einblick dafür bekommt in diesen vier Siegeln, wie der Antichrist beginnt, sein Reich und seine Herrschaft aufzurichten. In dieser Reihenfolge, wie das hier passiert, mit den Instrumenten, die es hier passiert. Und dann sehen wir auch, dass der Antichrist jemand ist, der immer wieder auch Frieden und Sicherheit mitten in den Turbulenzen dieser Welt hineingibt, damit Menschen ihm vertrauen und ihm folgen und seiner Führung hinterhergehen. Wir sehen also, dass die Auslegung mit Antichrist und Weltfrieden gut zusammen kombinierbar ist. Es gibt ein weiteres Argument, warum ich für diese Auslegung plädiere. Und das ist Jesu Endzeitrede in Matthäus 24. Wir können das gerne mal aufschlagen. Matthäus Evangelium, Seite 713 zum schnelleren Finden. Matthäus Evangelium, Kapitel 24, die Verse 4 bis 7. Dort sagt Jesus, gebt acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Und so weiter. In dieser Endzeitrede von Jesus begegnet uns eine Reihenfolge, die ganz, ganz eng mit der ersten vier Siegel verbunden ist. Jesus erwähnt Krieg, Hunger und Tod. Ist Siegel Nummer 2, 3 und 4. Und davor spricht er von falschen Christussen. Von Menschen, die sagen, hier ist Christus, oder Organisation, man kann das auch allgemeiner verstehen, von Einflüssen, die sagen, bete mich an, folge mir, dann wird es dir gut gehen. Und wenn ich die Reihenfolge aus Matthäus 24 an die vier Siegel aus unserem Bibeltext anlege, dann stelle ich fest, dass es wieder mit der Auslegung des Antichristen für eben das erste Siegel, diesen ersten Reiter, zusammengeht. Ich möchte noch ein Argument bringen, das ich für bemerkenswert halte. Und zwar in Offenbarung Kapitel 13, das gehört nicht mehr zu dieser Predigtreihe, aber im 13. Kapitel wird uns berichtet, wie der Drache und damit, wie ein feuerroter Drache und damit ist Satan gemeint, wie er dafür sorgt, dass ein Tier aufsteht mit einer tödlichen Wunde. Und diese tödliche Wunde aussieht wie geschlachtet, ist uns schon einmal begegnet. Und zwar, als wir dem Lamm vor Gottes Thron begegnet sind, Jesus Christus. Der Drache sorgt dafür, dass also dieses Tier aufsteht und die Menschen diesem Tier folgen. Dann steht ein zweites Tier auf, das dafür sorgt, dass die Menschen das erste Tier anbeten. Das ist genau die Funktion des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass Menschen Jesus erkennen und ihn als König verehren. Und so sehen wir in Kapitel 13, dass sich eine satanische Dreieinigkeit aufbaut und darstellt. Ganz bewusst imitiert der Teufel, Satan, Gott selbst und stellt sich selber als Gott dar, dass Menschen ihm folgen. Wieder sehen wir dasselbe Prinzip, wie es hier einen anstatt Christus gibt, wie der Teufel ganz bewusst etwas aufbaut und sich als Gott darstellt, er aber nicht Gott ist. Also der Antichrist, so würde ich den ersten Reiter interpretieren. Ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt. Nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Und wir sehen in dieser Formulierung, dass dieser Siegeszug da ist. Und ich empfinde das so, dass dieser Siegeszug zu großen Teilen bis heute sichtbar ist. Ich finde, bis heute lässt sich dieser Einfluss erkennen. Bis heute lässt sich erkennen, dass Menschen immer wieder andere Dinge anbeten als Jesus selbst. Das kann ein Denksystem sein, das können real existierende Personen sein. Aber immer da, wo etwas von uns Opfer erfordert und wir bereit sind, diese Opfer zu geben, erkennen wir, dass wir etwas anbeten. Das kann Geld sein, das kann Macht sein, wo Leute bereit sind, unfassbare Opfer zu bezahlen, damit sie das erreichen. Dieser Siegeszug ist sichtbar, schon jetzt, mitten in unserer Zeit. Gehen wir zum zweiten Siegel. Der zweite Reiter, eine feuerrote Farbe, kennzeichnet ihn. Ab Vers 3. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen, komm. Wieder erschien ein Pferd, aber im Unterschied zum ersten war es feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er erhielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Dieses Siegel wird unmissverständlich mit Krieg in Verbindung gebracht. Hier ist ein Gerichtswirken Gottes, ein Werkzeug Gottes, das jede Art von Konflikt und Krieg und Aufstände, Bürgerkrieg auf nationaler oder internationaler Ebene hervorrufen kann. Krieg. Einerseits hat es diese Dinge schon immer gegeben. Krieg, ich werde gleich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Andererseits möchte ich auch wieder an diese Spirale erinnern. Andererseits wird der Antichrist der Endzeit seine Herrschaft nicht nur friedlich aufrichten, sondern dort, wo er es nicht mit dem Motto Frieden und Sicherheit erreicht, kommen durchaus kriegerische Handlungen zum Tragen. Das dritte Siegel, ab Vers 5, als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen, komm. Diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt. Und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die vier lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen, 1 Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, 3 Kilo Gerste zu einem vollen Tageslohn. Aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Dieses dritte Siegel, dieser dritte Reiter, die schwarze Farbe ist hier, tritt uns so entgegen, vermittelt das Bild einer massiven Verteuerung von Nahrungsmitteln und Nahrungsmittelknappheit.
Das geht ja häufig auch zusammen. Wenn man davon ausgeht, und aus dem Neuen Testament wissen wir, was ein Tageslohn ist, dann kann man davon ausgehen, und das sagt ja auch dieser Text, dass eine Preissteigerung von mindestens 5-mal, wenn nicht mehr, die Folge ist vom Krieg. Das ist immer die Folge auch von Krieg, Nahrungsknappheit. 12 Stunden Arbeit reichen plötzlich nur, um eine Portion Brot zu backen. Ein Familienversorger ist nicht mehr in der Lage, die Familie zu versorgen, weil es nur für eine Portion reicht. Und trotzdem heißt es ja hier, aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Da kann man jetzt in zwei Richtungen weiterdenken. Das kann bedeuten, dass diese Hungersnot eine Teilhungersnot ist und nicht alle Teile dieser Erde betreffen. Es kann aber auch sein, dass sich hier Gesellschaftsschichten aufspalten, von denen eine Gesellschaftsschicht verarmt, an Hunger leidet und die andere im Luxus weiterlebt. Denn Öl und Wein werden in der Offenbarung immer wieder auch als Luxusgüter bezeichnet und beschrieben. Und ich meine wieder, dass das unsere jetzige Situation auf der ganzen Welt nur zu gut widerspiegelt. Diese Schere zwischen Arm und Reich begegnet uns schon jetzt, aber nochmal mit einer extremen Steigerung, je näher es dem Ende zugeht. Das vierte Siegel, auf das ich eingehen möchte, von Vers 7. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte der lebendigen Wesen rufen, komm. Und wieder sah ich ein Pferd, diesmal war es fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod, und sein Gefolge war das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Dieses fahlgelb, das hat mich ein bisschen irritiert, aber das ist nicht weiter schlimm. Es ist eine Mischung zwischen blau und grün. Es ist fahl, also blass, und gemeint ist eigentlich das Aussehen einer Leiche. Diese verblassende Farbe, auch zwischen grün und bläulich, diese Farbtöne, das Aussehen einer Leiche. Das bedeutet diese Farbe. Und wir sehen da, ich habe es eben schon erwähnt, wir sind im ersten Gerichtszyklus, also diese ein Viertel der Menschheit, diese 25%. Diese Erscheinung wird klar umschrieben als der Tod, sein Gefolge ist das Totenreich und was er mit sich bringt, ist eben der Tod. Die letzten drei Reiter, die wir uns angesehen haben, jetzt in Kombination mit diesem vierten, erscheinen plötzlich wie eine logische Reihenfolge. Der Antichrist tritt auf, verführt Menschen. Auch dazu, dass sie sich gegenseitig bekriegen. Krieg entsteht auf dieser Welt. Die Folge von Krieg ist immer Hungersnot, weil die Menschen fehlen, die die Felder bearbeiten. Weil Armut und Zerstörung Einzug gehalten haben in ein Land. Hungersnot ist die Folge. Die Folge davon ist der Tod. Durch was? Hier steht es: Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere. Dort, wo vorher Menschen gesiedelt haben, das Land bebaut haben, sind plötzlich keine Menschen mehr. Und so kehren wilde Tiere zurück und bedrohen wieder menschliches Leben. Wir sehen also in diesen vier Siegeln, bei diesen vier Reitern, wie der Antichrist sein Reich aufrichtet durch verschiedene Werkzeuge. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, und ich komme jetzt, ihr merkt es schon, zu den Anwendungsbereichen, Anwendungsthemen, die in unserem Text enthalten sind. Betrifft das unsere Zeit? Ich habe eben schon bei den einzelnen Siegeln immer wieder erwähnt und gezeigt, dass wir eigentlich diese Auswirkungen bereits jetzt schon miterleben. wenn wir davon lesen, dass ein Viertel der Menschheit umkommt, dann ist es so, das sind nur geschätzte Zahlen, aber wenn man die geschätzte Gesamtzahl der Menschen, die bis jetzt jemals gelebt haben, mit den Menschen, die heute leben, wenn man das zusammenzählt und dagegen rechnet, wie viele Menschen umgekommen sind durch Krieg und kriegerische Handlungen, und wir reden von circa 17.500 Kriegen, die nachgewiesen werden können in der Menschheitsgeschichte, dann kommen wir ziemlich genau auf diese 25%. Und wir liegen sogar noch etwas darüber. Das sind geschätzte Zahlen. Und ich bin auch nicht hier, um irgendeine Panikmache zu verbreiten. Ich möchte einfach ein Bewusstsein wecken dafür, dass das ganz real jetzt, hier und heute schon passiert. Es ist dabei zu entstehen. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, Moment mal, Boris, wie meinst du das? Ich dachte, das alles passiert erst in der großen Zeit der Drangsal oder der Trübsal, wo die Gerichte besonders schwer wüten und die Gemeinde ist dann schon weg, weil Jesus ja vorher wiederkommt. Und da möchte ich mich jetzt, das kann nicht Thema dieser Predigt sein, aber das Thema wird noch kommen, auch in dieser Predigtserie. Was sagt die Bibel darüber, wann Jesus kommt? Und ich glaube, vielen Bibellesern ist bewusst, dass es da unterschiedliche Annahmen gibt, dass Jesus vor der Trübsalszeit kommt, mittendrin, oder dass er erst nach der großen Trübsal kommt, unmittelbar vor dem tausendjährigen Reich. Da gibt es unterschiedliche Annahmen. Ich persönlich gehe davon aus, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich gehe davon aus, dass wir bereits jetzt in der Zeit der Trübsal und der Bedrängnis leben. Das hat unterschiedliche Gründe, das können wir an einem anderen Ort miteinander diskutieren. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt schon darin leben und jetzt schon die Gerichtszyklen erleben. Aber wir werden noch eine massive Steigerung erleben. Wir sind noch nicht bei den 33% oder 100%, das sehe ich auch. Deswegen gehe ich davon aus, dass uns diese Texte absolut direkt betreffen. Wenn du eine andere Annahme hast und eine andere Meinung, dann kann man jetzt sagen, so wie Paulus das ausdrückt, der Heilige Geist wird dich noch die Wahrheit lehren, damit du so denkst wie ich, gell? Nein, das möchte ich nicht sagen, das darfst du. Du darfst das auch anders sehen in dieser Sache. Wir können gerne uns über die Argumente unterhalten. Aber unabhängig davon, und jetzt möchte ich dich bitten, dass du mir mal bei diesem Gedanken folgst, unabhängig davon, welche Annahme du zugrunde legst, wann Jesus wiederkommt, wie fühlt sich diese Beschreibung für einen Christen in Äthiopien an, im Sudan oder Nordkorea? Ein Christ, der das erlebt, ein Kind Gottes, der sagt nicht, das ist für mich nicht ausschlaggebend, welche Theorie hier irgendwie besonders griffig ist. Meine Frage lautet, wie überlebe ich das? Für einen Christ, der diese Situation erlebt, für ihn ist das ganz real in seinem Alltag erfahrbar. Der sagt, genau das erlebe ich. Ich erlebe Hunger, ich erlebe Krieg, ich erlebe Zerstörung. Gib mir eine Antwort, wie überlebe ich das? Wie gehe ich damit um? Wie soll ich das machen? Schaut, ich verstehe Menschen, die sowas fragen, denn wir leben in einer Zeit, wo die größten Kriege geführt wurden. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg, nur im Zweiten Weltkrieg allein zählen wir über 50 Millionen Todesopfer. Jährlich werden genauso viele Menschen getötet, noch bevor sie geboren werden, weltweit. 50 Millionen Abtreibungen weltweit geschätzt. Wir leben in einer Zeit, in der die größte jemals dokumentierte Hungersnot stattgefunden hat, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gab. Nämlich in den Jahren 1958 bis 1961 in China unter Mao Zedong. Er wollte praktisch über Nacht dieses Land zu einem kommunistischen Staat machen mit diesem Motto, der große Sprung nach vorne. Das war eine miserable Wirtschaftsentscheidungen wurden getroffen. Man hat gesagt, zum Beispiel, man muss den Boden besonders tief pflügen, und zwar so 1,5 oder sogar 2 Meter tief muss man pflügen, damit bessere Ernten entstehen. Und wer sich auch nur ein kleines bisschen mit Bodenbeschaffenheiten auskennt, ich gehöre nicht dazu, das ist angelesenes Wissen, aber der weiß, dass Steine, Sand und Lehmboden an die Oberfläche gefördert werden und es gab riesengroße Ernteausfälle. Man hat gesagt, so Pseudowissenschaftler damals in China, sät besonders dicht, verringert die Abstände des Saatguts, damit die Felder besonders heranwachsen. Man hat geworben, dass Felder so dicht bepflanzt werden, dass ein Kind sich auf die Ähren legen kann und diese Ähren des Feldes das Kind tragen und nicht einknicken. So dicht wollte man die Felder besäen. Was man natürlich völlig außer Acht gelassen hat, ist, dass die einzelnen Pflanzen um Nährstoffe sich gegenseitig die Nährstoffe entzogen haben und so wieder gigantische Ernteausfälle entstanden sind. Man rechnet also mit einem, dazu kamen noch einige Naturphänomene, das ist so, aber man rechnet auch da wieder, die Schätzungen gehen auseinander, aber zwischen 30 und 43 Millionen Todesopfer, Hungertote. In dieser Zeit, ich frage mich tatsächlich, wie sieht eine Steigerung von diesen Zahlen denn aus? Das ist im Moment das Höchste des letzten Jahrhunderts, was wir bis jetzt in der Menschheitsgeschichte erlebt haben. Wie überlebe ich das? Wie gehe ich damit um? Die Frage von Christen, die genau das erleben. Die 4 Reiter und das zeigt, diese Zeit sind geprägt von 2 Dingen, Verführung und Verfolgung. Das ist genau das, was Jesus in Matthäus 24 sagt. Ist dir aufgefallen beim Lesen dieses Textes, dass bei jedem Reiter eines der 4 lebendigen Engelwesen rufen, komm. Die Engelwesen rufen, komm. Und jedes Mal, bei jedem Reiter, lesen wir, außer bei dem 3., aber da wird es dann ausdrücklich gesagt, ihm wurde gegeben. Ihm wurde gegeben. Das finde ich bemerkenswert und sehr, sehr wichtig. Warum? Weil es ausdrückt, woher sie ihre Macht haben. Wer gesteht ihnen das zu? Es ist keine unkontrollierte, ausufernde, grenzenlose, zügellose Macht, die da am Werk ist, sondern Gott sitzt nach wie vor am längeren Hebel. Nach wie vor ist es er, der das zulässt. Es ist er, der dem Bösen und der Zerstörung und dem Hunger und der Verwüstung Raum gewährt. Ich weiß, wir öffnen jetzt wieder ein riesiges Themenfenster, wo man sich fragen kann, wie kann ein guter Gott das zulassen? Ich möchte nur eines sagen. Das alles und auch diese ganzen Gerichtszyklen sind noch nichts gegenüber dem Zorn Gottes, den er dafür empfindet, wenn man ihn, seine Ehre mit Füßen tritt, wenn man seine Schöpfung vergewaltigt und missbraucht und misshandelt. Gott ist bereit, Schuld und Sünde zu bestrafen. Die Ignoranz, die ihm entgegengeschleudert wird, zu beantworten. Die Bibel spricht immer wieder vom Zorn Gottes. Und wir lesen, und ich greife jetzt ein kleines bisschen vorweg, wir lesen bei diesen Siegeln, bei dem 6. Siegel, wo die größte Zerstörungskraft auf einmal auf den Plan tritt, dass Menschen rufen in Vers 17, Kapitel 6, Entschuldigung, Vers 16, sie flehten die Berge und Felsen an, fallt doch auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und wir werden in der nächsten Predigt noch mehr darüber hören. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass wir uns bewusst machen müssen, um das richtig einordnen zu können, wie heilig Gott ist. Wie uneingeschränkt seine Autorität ist, wie machtvoll er ist. Und dass er niemals Sünde uneingeschränkt duldet. Er wird das beenden. Und zwar auf eine Art und Weise, die uns erzittern lässt. Und trotzdem ist dieses ihnen wurde gegeben sehr, sehr wichtig. Denn Jesus sagt in Matthäus 24, nennt er zwei Dinge, wie die richtige Reaktion von Kindern Gottes auf diese Zeit ist. Zwei Dinge. Das erste, in Matthäus 24, Kapitel 6, Vers 6. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Erschrecke nicht, sagt Jesus hier seinen Nachfolgern. Erschrecke nicht. Ich habe die Macht. Ich habe die Kontrolle. Es ufert nicht maßlos aus. Ich sitze im Regiment. Es geht nicht an mir vorbei. Das, was du erlebst, das musste zuerst an mir vorbei. Es brauchte zuerst meine Erlaubnis. Erschrecke nicht. Christen leben nicht ein ängstliches, zurückgezogenes Leben, wenn man in diese Dinge hineinschaut, sondern sie sagen sich, Gott sitzt auf dem Thron. Er ist derjenige, der das zulässt. Er gibt Raum und macht den Raum auch wieder zu für das Böse. Und außerdem führt er alles zu einem wunderbaren Ziel. Wir erschrecken nicht. Wir bleiben ermutigt, weil Jesus lebt. Das gibt Kraft. Ein Christ, der diese Verfolgung erdulden muss, der braucht keine theologische Abhandlung. Er braucht die reale Erfahrung von Gottes Gegenwart mitten in seinem Leid. Genauso wie wir auch. Das Zweite, das Jesus sagt, und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen, ist in Matthäus immer noch 24, Vers 42. Da sagt er, seid also wachsam. Wachet. Schlaft nicht ein, lasst euch nicht einlullen. Und man kann das Wort auch übersetzen, bleibt alarmiert. Auf Zack. Denkt nach, macht die Augen auf. All das sind Kennzeichen eines wachen Menschen. Seid wachsam. Und ich habe mir die Frage gestellt, womit können wir das vergleichen? Diese Aufforderung, wach zu sein, so wie die Bibel das meint. Es ist ja nicht gemeint, dass ich mich für heute anstrenge und unter Druck setze und sage, wenn Jesus jetzt kommt, ich muss... Ne? Das ist nicht die Haltung, die gemeint ist mit wachsam sein. Was ist dann gemeint? Seid also wachsam, kann man vergleichen mit einem Ehepaar. Wenn ich verheiratet bin mit Tanja, dann bedeutet für mich Wachsein in Bezug auf die Ehe, dass ich auf die Ehe aufpasse, auf meine Beziehung. Ich passe darauf auf, ich achte darauf, schleicht sich da etwas ein. Leben wir uns auseinander, wie man so schön zu sagen pflegt? Spüre ich eine Distanz? Ist da irgendwas zwischen uns? Ist das letzte tiefe Gespräch schon zu lange her? Entsteht Kühle in unserer Beziehung? Wachsam sein bedeutet, ich gehe das an. Ich achte auf diese Signale. Ich passe auf. Und genau das möchte Jesus mit der Offenbarung für uns erreichen. Lasst uns wachsam sein und auf diese Beziehung zu Jesus achten. Dann steht uns eine großartige Zukunft bevor. Dann ist Jesus in der Lage, in meinem Verständnis, wenn Jesus erst am Ende wiederkommt, uns durch all diese Spiralen hindurch zu führen und zu bewahren. Noch ein letzter Gedanke. Warum? Gott ist so ein guter Seelsorger. Da kommen die 7 Siegel und das kann Angst machen. Und die große Preisfrage, die sich da aufdrängt, ist, wie komme ich damit klar? Wie soll ich denn in dieser Phase der Gerichtszyklen überleben? Dann kommt Kapitel 7. Gott versiegelt diejenigen, die zu ihm gehören. Er beantwortet die Frage, wie du das schaffst, wie das gehen kann. Nicht durch deine Kraft, nicht durch deine Anstrengung, nicht dadurch, dass du so ein guter Gläubiger bist. Er versiegelt die zu ihm gehören und stellt sicher, dass sie auch ans Ziel kommen. Amen. Was für ein Bibeltext. Was für Gedanken und was für große Dinge tun sich da vor uns auf. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt wieder in eine Zeit der Anbetung einsteigen. Wir werden 3 Lieder miteinander singen. Und ich lade dich ein. Schau, Gottesdienst ist nicht einfach nur eine Zeit, wo wir möglichst viele schlaue Gedanken zusammentragen. Gottesdienst ist eine Zeit, wo Gott dir begegnen möchte. Und vielleicht ist dir jetzt während der Predigt, während dieses Gottesdienstes, etwas bewusst geworden, wo du sagst, ich möchte Gott darauf eine Antwort geben. Ich bin eingeschlafen. Ich bin nicht mehr wach. Wir haben uns wirklich auseinandergelebt. Dann möchte ich dich so sehr einladen, dass du die Möglichkeit und das Angebot zum Gebet wahrnimmst. Schau, hier sind Leute im Raum, die haben so einen Anstecker. Da steht dann drauf, dass sie bereit sind für Gebet. Wir haben dort eine Ecke eingerichtet, wo man sich ein bisschen auch zurückziehen kann, wo man nicht so unter Beobachtung steht, so massiv, wo Leute gerne bereit sind, mit dir zu beten. Du kannst auch auf jemanden zugehen, dem du vertraust, den du kennst, mit dem du gerne beten würdest. Dann mach das doch. Nimm die Einladung Jesu doch an. Er sagt, ich möchte dich bewahren. Ich will dich durchtragen. Das kann heute sein. Ist das nicht genial, dieses großartige Angebot?